Clubmate.
Clubmate.
Hieß Bronte und war. Ich sag's gleich nicht mehr.
Du musst, stell dir mal vor, jemand hört jetzt diesen Podcast beim Joggen. Die laufen alle gegen den Baum.
Wer hört sich denn so einen Scheiß beim Joggen an? Da sitzt doch selber schuld, wenn sie gegen den Baum laufen.
Jetzt nicht mehr. Jetzt liegen sie im Gebüsch und haben sich gekratzt.
Ah,
oder sonst
weh.
Irgendwas. Also ich sag jetzt nicht mehr, wie es mal hieß. Aber irgendjemand hat es auf jeden Fall irgendwann mal erfunden. Ich weiß auch nicht warum. Das war so.
Okay.
Und dann gab's das. Ja, das Ganze war eine kleine, unbekannte Brauerei im Frankenland, die so unbekannt war, dass nicht mal ich mehr weiß, wie sie hieß. Geht's?
Ja, geht schon.
Tupfer.
Tempo wäre cool.
Tempo habe ich. Ja. Ich habe jetzt gerade die ganze Wohnung aufgeräumt. Jetzt kannst du nicht von mir erwarten, dass irgendwelche benutzten Taschentücher rumliegen.
Ich will kein benutztes, ich hätte gern frisches.
Ach komm, dann, du bist jetzt ein bisschen anspruchsvoll.
Ja, Entschuldigung, dann nehme ich den Tisch.
Nummer 166. Truller gewagt. Hallo und herzlich willkommen zum 166. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 31. Juli 2009 aufgenommen habe.
It is 13. 44.
Oder sowas in der Ecke. Gleich ist die Minute rum. Heute habe ich mal wieder das aufgenommen, was ich eigentlich auch schon die letzten paar Wochen immer wieder aufgenommen habe, nämlich zwei Teile Politik. Ein Teil Tech, Space, Mafia. Das Intro stammt übrigens aus Not Safe for Work Nummer 4. Also Holgis Lache ist echt in Not Safe for Work Nummer 3. Nicht ganz echt, aber ziemlich echt. Weil das ist zu viel Lachen, als dass es wirklich fake sein könnte. Ja, Bronte. Ich weiß nicht, was er da so lustig dran findet. Wie auch immer. Heute habe ich bei wirklich sonnigem Wetter, richtig geradezu sommerlich, wieder, wie gesagt, zwei Teile Politik mit Trullers Auto in Teil 1, Zensur-Update und noch mehr in Teil 2 und Tech Space Mafia in Teil 3 aufgenommen. Und was ihr euch jetzt gerade auf die Ohren packt, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte von 2. Mit einigen Meldungen rund um Politik und natürlich wieder dem Zensur-Update, aber auch mehr. Scattered Clouds, milde Grüße bei 19 Grad, die sich anfühlen wie 19 oder Comfort-Leveln wie. Nee, die sich Windchillen wie 20 oder Comfort-Leveln wie 19, so rum. Wind macht 17 bis 33 km/h aus dem Westen und da bin ich wieder. So, jetzt darf ich den Airplane-Mode nicht vergessen. iPhone wird zwar nicht von sich aus jetzt ins Edge runterfallen, weil da ist es schon, aber man muss es ja nicht herausfordern. So, wie gesagt, da bin ich dann wieder. Mit noch mehr Meldungen. Als da zum Beispiel wäre, ist mir am Mittwoch über den Weg gelaufen, ein Georg Schirnbeck von der christlich zensierenden Union, der meint, Trulla Schmidt sei eine Ministerin, der das gesunde Volksempfinden abhanden gekommen ist. An sich wäre das eine Aussage, die wäre relativ harmlos, wenn nicht der Begriff des gesunden Volksempfindens in den 1930er Jahren zuletzt von einer gewissen braunen Kacke-Partei genutzt worden wäre. Aber hey, man muss sich ja keine Gedanken drüber machen, ob die Begriffe, die man da so verwendet, irgendwie vielleicht hysterisch besetzt sein könnten. Also ja, möge der Herr Schirnbeck von der christlich zensierenden Union sich nochmal den Begriff des gesunden Volksempfindens erklären lassen. Vielleicht kommt er dann ja mal auf eine Idee, dass das keine gar so geniale Idee war, diesen Begriff selbst zu verwenden. Wäre ja fast mal zu hoffen. Was ich mir dann am Sonntag aufgemalt habe, Karstolemik. der Kieler noch Regierungschef da, der Peter Harry Carstensen, der hat jetzt festgestellt, okay, er kann den HSH Nordbank-Chef nicht davon abhalten, seinen Bonus zu kriegen. Aber der tönt jetzt, der Nonnenmacher, der möge doch bitte auf seinen Bonus verzichten. Weil den haben wir ihnen zwar genehmigt, aber wir wollen nicht, dass sie den nutzen, so ungefähr. Hallo? Ja, er hat den genehmigt. Nein, er hat seinen Koalitionspartner nicht gefragt dafür. Dieses Thema hatten wir letzte Woche schließlich. Und ja, er kann den HSH Nordbank-Chef nicht daran hindern, seinen Bonus trotzdem abzuholen. Und warum sollte der jetzt eigentlich darauf verzichten? Na, ist nicht so, als würde der Nonnenmacher sich vorwerfen lassen müssen, dass er irgendwie groß was mit der Krise zu tun hätte. Denn der ist schließlich erst im Oktober letztes Jahr da in den Vorstand reingeflutscht. Hatte also zu gut Deutsch zu dem Zeitpunkt, als die Weichen für die Krise gestellt wurden, gar keinen Einfluss. Oder anders ausgedrückt, er hat mit der Krise nur entfernt zu tun, nämlich insofern, als er in dem Moment, als die Krise ganz schlimm wurde, da war und verantwortlich war. Ja, da kann er aber irgendwie relativ wenig dran ändern. Na, also warum sollte der von sich aus auf irgendwelche Boni verzichten? Ja, gut, moralisch, hui. Könnte man ja vielleicht mal versuchen, aber also ich finde den Versuch putzig. Ich finde den Versuch total putzig. Nachdem Carstensen festgestellt hat, dass er irgendwie niemand anderem die Schuld dran geben kann und dass er auch irgendwie es nicht mehr verhindern kann, versucht er jetzt also zu betteln. Was kommt als nächstes? Bitte, bitte, liebe Villa, wählt mich. Mäh, sonst muss ich noch arbeiten. Mäh. Oder was? Was wird das, wenn es fertig ist? Ich weiß es nicht. Ich find's jedenfalls putzig. So, dann kommen wir zum Zensur-Update der Woche. Es gibt mal wieder ein paar Meldungen. Als da zum Beispiel wäre, ist mir am Sonntag in die Finger gefallen, der Bremer Fraktionsvorsitzende der Grünen-Fraktion, Matthias Gültner. Ja, der hat bei Welt.de irgendwie so, da gibt es online eine Ecke, wo man irgendwie was abrülpsen kann. Da hat er sich abgerülpst, das Internet, das wäre doch alles scheiße und die Leute hätten sich doch alle das Gehirn rausgetwittert und was nicht alles. Der hat so richtig abgekackt. Und Zensursula wäre doch so toll und ja, und die bösen Internetnutzer, die alle der Meinung sind, das Internet sei ein rechtsfreier Raum. Das heißt, ich weiß nicht, ob er da vom rechtsfreien Raum auch noch rumgeschwabbelt hat, aber ich konnte es mir auch irgendwie nicht ganz durchlesen. Da ist mir immer gleich übel geworden bei. Schon irgendwie nach drei Worten ist mir immer wieder übel geworden. Dann habe ich es doch lieber gelassen. Ich wollte dann doch nicht meinen Bildschirm verunreinigen. Ja, ich habe mir dann noch hingeschrieben, ja, also wenn das keine Schläge von der Basis gibt, sind die auch nie mehr wählbar. Ja, in 5 Minuten piept die Uhr. Also Schläge von der Basis habe ich jetzt bis jetzt noch nicht mitgekriegt. Was es gibt, ist, dass sowohl die Jugendorganisation als auch der Parteivorstand sich geäußert haben. Der Parteivorstand, der putzigerweise der Meinung ist, sie wären ganz klar gegen das Gesetz gewesen. Was sagen wir mal so, es gab da eine Bundestagsabstimmung. Da haben sich 15 Abgeordnete der Fraktion Bündnis 90/Die Grüne enthalten. Ein ganz klares Nein sieht für mich irgendwie ein bisschen anders aus. Enthaltung ist ja so, dass, naja, ich möchte da nichts zu sagen. Das kann man sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne verstehen. Nachdem allerdings die Parteilinie zentral an sich ist, nein, wir wollen das nicht, wäre ein Nein eine klarere Botschaft gewesen. Und nein, ich habe noch keine richtig gute Argumentation gelesen, warum die Abgeordneten denn sich ihrer Stimme enthalten haben. Ich meine, sie waren immerhin nicht so dreist wie zum Beispiel das Merkel, die bei der Abstimmung einfach schlicht und ergreifend überhaupt keine Stimme abgegeben hat. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt in der Nähe war. Merkel und irgendwie die ganzen anderen Parteioberen der großkopferten Koalition waren ja irgendwie nicht anwesend. Aber, hey, das heißt nur, dass sie sich recht sicher waren. Nur wenn sie sich nicht sicher gewesen wären, sie garantiert anwesend gewesen. Ja, also, der Fraktionsvorsitzende der Bremer Landtagsfraktion ist es im Zweifelsfall, Matthias Gültner, möchte, sagen wir mal so, er möchte sich nicht in der politischen Diskussion äußern, sondern er möchte nur rumbrüllen. und möchte auch keine anderen Meinungen zur Kenntnis nehmen. Ja, das kann er haben. Übrigens, die Kommentare bei dem Weltdings, die es da gab, die waren, sagen wir mal so, als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, doch recht großzügig negativ eingestellt dem Herrn Güldner gegenüber. Ich kann auch fast nicht verstehen, warum. Na, also der hat auch mit den üblichen Zensursula-Argumenten von wegen, ja, Trilliardenmarkt, ha, blub, hat er auch argumentiert. Na, also der hat zu gut Deutsch Zensursula nachgeplappert. Ja, ich meine, einen Wiederkauf von Zensursula braucht es nicht. Da gibt's schon das Original. Das braucht man nun wirklich nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass dann, also ich meine, wenn ich irgendwie Leute haben will, die Zensursula wiederkäuen, dann kann ich mir zum Beispiel auch den Dörrmann schnappen. Der kann das genauso gut. Aber hey. Na, also, ja. Wenn es keine Schläge aus der Partei gibt, die ich nicht gesehen habe, dann, die Grünen möchten nicht gewählt werden, hat er gesagt. Das kann er haben. Mal ganz davon abgesehen, dass ja im Bundesrat dann auch allerspätestens auffällig gewesen ist, dass wirklich niemand sich kritisch geäußert hat. Niemand. Weder die Grünen, noch die FDP, noch die Linken. Niemand. Na, also zumindest nicht die Landesparteien. Ja, da kann man jetzt sagen, wie Holgi das im Blue Moon diese Woche gemacht hat. Ja, also die Landespolitik, das darf man nicht mit der Bundespolitik verzwirbeln. Aber da frage ich mich dann schon, warum eigentlich nicht? Wenn man doch so eindeutig dagegen ist, dann wird man doch wohl mal irgendwie sich kritisch äußern dürfen. Nö, stattdessen lässt man Frau Merknix da laut rumschwafeln. Kann man auch wirklich Besseres machen mit seiner Zeit. Am Montagmorgen ist mir dann eine Meldung aufgeschlagen. AT&T hat 4chan geblockt. Na, also AT&T, der große US-amerikanische Internet-Service- und Mobiltelefon-Provider. Der hat den Zugriff auf irgendwelche Bilderseiten von 4chan, dem Internet-Meme-Brautzentrum, versperrt. Ich habe mir da nur hingeschrieben, wenn das stimmt, ist AT&T schon tot. Am Montagnachmittag kam raus, ja, stimmt, AT&T hat die Sperre eingestanden, aber das wäre ein DDoS gewesen. Mhm, klar. Wenn es irgendwie Ecken im Internet gibt, mit denen man sich nicht anlegen möchte, dann zählt 4chan sicherlich mit dazu. Von daher, Frau Zensursula, fühlen Sie sich frei, doch mal 4chan zu blocken. Viel Spaß bei der Scheiße, die dann auf Sie herabregnet. Nur in dem Moment werden Sie merken, dass das Internet ganz und überhaupt nicht rechtsfrei ist, sondern dass das Internet gegen Zensurbestrebungen sehr massiv vorgeht. Insbesondere, wenn man dann solche Ecken im Netz blocken möchte. Also, viel Spaß beim Versuch. Nebenbei, hat jemand irgendwo Popcorn? Nee, es ist übrigens um 12.
Bitte, 12.
Bin ich das oder hat er das S beim It Is vergessen? Egal. Zen Schwafula habe ich mir da noch aufgeschrieben. Da gab es irgendwie ein Interview in Welt am Sonntag, was für mich allerdings auf den ersten Blick irgendwie ganz arg nach dem Weltinterview riecht, was ich letzte Woche schon hatte. Aber jedenfalls hat sie da nochmal geschwafelt, ihr dämliches Vorhaben wolle sie unbedingt weiter betreiben. Und die 434.000, das wären ja auch viel weniger als 40 Millionen. Und außerdem gäbe es da eine Umfrage. Gut, das mit der Umfrage, das hat ja Dörrmann schon versucht. Also was Umfragen wert sind, das haben wir ja nun dummerweise in der Diskussion gesehen. Man vergleiche die Umfrage der deutschen Kinder-Hilfe- mit der Umfrage von MOGIS, die beide innerhalb von 2 Wochen bei demselben Anbieter getätigt wurden. Beides waren repräsentative Umfragen. Die eine Umfrage sagt, naja, also wenn ich die Alternative habe zwischen gar nichts tun und die unwirksame Zensur, dann nehme ich die unwirksame Zensur. Und die zweite Umfrage sagt, wenn ich die Alternative habe zwischen unwirksame Zensur und wirklich löschen, dann nehme ich löschen. Oder anders ausgedrückt, das kommt extrem auf die Fragen an. Deswegen traue ich einer Umfrage schon mal gar nicht. Und die Argumentation mit den 134.000, ich habe sie dann mal spaßeshalber nochmal so mit einem Taschenrechner quergerechnet. Wenn man dann sagt, ja, das ist aber nur die Minderheit. Ja, wählen gehen ja auch immer nur so, wenn es mal hochkommt, 3/4 der Wahlberechtigten. Gut, könnte sein, dass sich die Zahl dieses Mal anders darstellt, aber so Größenordnung, ich habe mal gesagt, also ich nehme jetzt einfach mal einen hypothetischen ein hypothetisches Wahlergebnis für eine Partei, nennen wir sie mal Z, von sagen wir mal 40%. Und eine hypothetische Wahlbeteiligung von sagen wir mal 60%. Was dann darauf hinaus lief, dass, welchen 40% von 60%? Ich kann nicht Kopf rechnen, das ist böse. Also es kam jedenfalls, also einfacher lässt es sich rechnen, wenn wir das hypothetische Wahlergebnis von 50% annehmen. Dann ist nämlich bei 60% nämlich plötzlich nur 30% der Bevölkerung der Wahlberechtigten haben dieser Partei ihre Stimme gegeben. Ne? Nix von wegen eindeutiger Wählerauftrag, nix von wegen die Mehrheit der Bevölkerung will uns haben, sondern das ist immer noch nur eine Minderheit. Wenn die Frau also mit ihrem, ja, aber 134.000 sind ja viel weniger als 40 Millionen ankommt, ja, die Wahlergebnisse eurer scheiß Partei sind auch immer nur Minderheitsergebnisse, wenn man sich's mal aus der Nähe anguckt. Oder anders ausgedrückt, wenn du mit diesem Scheißargument anfängst, hey, dann erwarte ich aber gefälligst auch, dass nach der Wahl nicht getönt wird, ja, aber wir haben einen klaren Wählerauftrag. Nur weil Wählerauftrag vielleicht, klar, naja. Na, das erwarte ich dann als absolutes Minimum genauso. Von wegen, die 134.000 sind die Minderheit. Würde mich mal spontan auch bei der Gelegenheit interessieren, wie sieht denn eigentlich das Unterschriftenergebnis der deutschen Kinder, Anführungszeichen, Hilfe, Anführungszeichen, aus? Die haben ja eine Gegenunterschriftensammlung gefahren. Mit ihren dummen, dreisten Vollidioten, die da auf der Straße rumliefen und sagten, hier unterschreiben gegen Kinderpornografie. Ja, das war ungefähr das Einzige, was sie gesagt haben. Sie haben nicht gesagt, es geht um einen unwirksamen Gesetzentwurf. Sie haben gar nicht gesagt, wofür man da eigentlich konkret unterschreibt. Sie haben einfach nur den Begriff Kinderpornografie benutzt. Ne, das Killer-Argument, so frei nach dem Motto, ja, also wer dafür ist, ist ja ein Kinderschänder. Na, aber von der Umfrage oder von der Unterschriftensammlung habe ich irgendwie überhaupt keine Ergebnisse gesehen. So gar nicht. Aber hey, man kann ja erstmal so tun, als wäre das schon alles in Ordnung. Ist es nur nicht. Die Dumpfkuh stellt sich da tatsächlich vor die Presse und schwafelt so eine Scheiße wie, ja, und nach der Wahl wird sie dann weitermachen. Was ist denn nach der Wahl opportun? Was ist nach der Wahl dran? Wie wär's mit Killerspiele? Strobel einfach mal weitermachen? Oder wie wär's mit Gewalt-Internetseiten oder mit islamistischer Propaganda. Das alles ist nicht ihr Fachgebiet, aber hey, Zensur ist auch nicht ihr Fachgebiet, von daher. Ja, mal ganz davon abgesehen, dass ja, wie war das, die Gelder für die, wo die Schüler Medienkompetenz lernen können, da sind die Gelder von einem gewissen Bundesfamilienministerium gerade lustig zusammengestrichen worden. Schüler sollen keine Medienkompetenz haben, schon gar nicht in dem bösen, rechtsfreien Raum Internet. Na, dann soll die Dumpfkuh doch einfach nur mal ihre dämliche Scheißfresse halten. Ist so meine spontane Idee. Kann ich ihr gerne vorschlagen. Da. Übrigens, Güldner ist mir am Montag dann nochmal über den Weg gelaufen, denn die ersten Grünen haben lautstark ihren Austritt aus der Partei erklärt nach dessen Geschwafel. Und, also so frei nach dem Motto, in einer Partei, wo so ein Volltrottel so eine Scheiße veröffentlichen kann, möchte ich nicht weiter Mitglied sein. Ja, ich meine, hallo? Es gab Leute, die haben gesagt, die Piraten sind nicht wählbar wegen Bodo Thiessen. Na, dann sind die Grünen nicht wählbar wegen Matthias Güldner. Wie wär's denn mal damit? Ja gut, der hat keine Holocaust-Verleugnung gespielt. Nö, der hat Zensursula gut geheißen. Das ist irgendwie aus der aktuellen Tagespolitik irgendwie geringfügig aktueller. Ich weiß auch nicht. Piept da hinten eigentlich noch. Dann gab es in der Taz ein Interview mit dem Eco-Chef Michael Rothart. Der hat gesagt, ich zitiere nicht, weil habe ich hier nämlich nicht. Das BKA musste erst überredet werden, um von den Excel-Listen zu einem verschlüsselten Format zu kommen. Ja, die haben das ernst gemeint mit ihrer Excel-Kacke. Na, also zu gut Deutsch, das Bundeskriminelle Amt hat tatsächlich mutmaßlich auch in den Verträgen den Excel-Scheiß drinne stehen. Oder wie es mal ein Fachbereichsvollhonk formuliert hat, der nun überhaupt gar keine Ahnung hatte bei mir auf Arbeit. Der schrub mal, als es darum ging, dass ein Tabellenblatt oder dass ein Dokument aus Microsoft Excel angepasst werden sollte, schrub er davon, dass doch der Ekel-Shit angepasst werden möge. ECEL-SHIT. Ich glaube, der korrekte Begriff wäre Excel-Sheet gewesen. Aber er hat es geschafft, weder den Anwendungstitel noch den Dateititel richtig zu formulieren. Also ja, das Bundeskriminelle Amt hat mutmaßlich deswegen die Befürchtung, dass die Verträge nicht, oder will deswegen die Verträge nicht rausrücken, weil da nämlich immer noch der Excel-Scheiß drinne steht. Ja, das überrascht mich ja dann nun überhaupt gar nicht. Ja, das ist völlig logisch, das würde ich auch nicht veröffentlichen wollen. Dann gab es am Mittwoch eine Heisemeldung, dass nämlich das Zensursola-Gesetz leider nicht in Kraft treten kann zum 1.8., das war ja eigentlich geplant, weil, es hätte am Mittwoch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden sollen. Da war irgendwie die letzte Veröffentlichungsrunde vorm 1.8., die letzte reguläre. Aber konnte nicht, weil ist ja noch nicht vom Bundespräsidenten abgesegnet. Und übrigens, das Bundespräsidialamt hat das Gesetz auch noch nicht vorliegen. So, da wollen jetzt irgendwelche Ministerien dann doch nochmal gegenprüfen, wo sich der geneigte Zugucker die Frage stellt, Moment, was erlauben sich da irgendwelche Ministerien noch irgendwas nachprüfen zu wollen? Korrigiert mich, wenn ich mich irre. Gesetzgeber sind Bundestag und Bundesrat. Die Ministerien sind Exekutive, die haben die Gesetze gefälligst auszuführen. Bundestag und Bundesrat haben das Gesetz abgesegnet. Da frage ich mich dann doch, worauf wartet jetzt eigentlich die exekutive Regierung noch? Das Einzige, was diesem Gesetz im Moment noch fehlt, ist, dass es beim Bundespräsidenten aufschlägt und der sich dann darüber Gedanken macht, ob er es absegnet, was er im Regelfall ja tut. Na, also ich meine, da gab es jetzt irgendwo die Vermutung, ja, das könnte damit zu tun haben, dass ja die Notifikationspflicht mit der EU-Kommission noch laufen würde. Dass die ja, 8.10. war, glaube ich, irgendwie der Termin, wo das Gesetz frühestens in Kraft treten darf, wenn die EU nicht noch irgendwie was dagegen hat. Na, das hat ja irgendwie auch überhaupt niemanden gekümmert. Sie haben ja erst den Bundestag abstimmen lassen, dann haben sie, ist ihnen irgendwie aufgefallen, oh, da ist ja was. Dann haben sie die erste Fassung von dem Gesetzentwurf, die zu dem Zeitpunkt allerdings schon nicht mehr aktuell war, bei der EU angemeldet, wo der geneigte Zugucker sich auch fragt, sag mal, warum meldet ihr eigentlich eine erste Fassung an, wo der Bundestag gerade in angeblich zweiter und dritter Lesung eine völlig andere Fassung abgesegnet hat? Oder hat er die gar nicht abgesegnet? Das wirft alles so ein paar Fragen auf. Na, also Hotte hat das Gesetz noch nicht. Der hat das überhaupt noch gar nicht bei sich rumliegen. Der kann überhaupt noch gar nicht entscheiden, ob er es absegnet. Entsprechend kann er es natürlich auch noch nicht abgesegnet haben. Da fragt sich dann irgendwie der geneigte Zugucker, was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? Ich meine, ich war dann auch mal irgendwie ganz unnett und habe dann die Vermutung geäußert, naja, vielleicht ist das Gesetz ja auf dem Weg zu Hotte in einem Dienstwagen von, sagen wir mal, Truller gewesen. Und der Dienstwagen, der hätte dann unterwegs ein Stoppschild getroffen. Huh, und wie wir ja nach Frau Zensursula wissen, darf man ja Stoppschilder überhaupt nicht überfahren. Na, also wenn da ein Stoppschild steht, dann darf man da nicht weiterfahren. Wäre jetzt so meine spontane Vermutung. Na, also, ja, ich habe keine Ahnung, was da jetzt irgendwie rechtlich irgendwie stattfindet, aber eigentlich hat die Regierung gar nicht das Recht, ein Gesetz aufzuhalten. Es wäre mir neu, dass sie das Recht haben. Der Einzige, der das Recht hat, dieses Gesetz aufzuhalten, ist Hotte. Aber dafür müsste er das erstmal haben. Jetzt macht die Regierung irgendwie eigenmächtig einen auf, ja, aber wir müssen jetzt noch warten. Wahrscheinlich, weil es medial nicht opportun ist, wenn jetzt das Zensurgesetz in Kraft tritt und die ersten Filterlisten dann nämlich auch ganz hochoffiziell ins Netz glitschen. Hochinoffiziell ins Netz glitschen und sich dann die Leute wundern, warum denn eigentlich www.parteiname.top-level-domain da plötzlich angeblich Kinderpornografie enthalten soll. Na? Weil es kann ja nicht sein, dass... Und übrigens die offizielle Meinung vom Bundeskriminellenamt ist, naja, wir haben ja noch die Verträge. Na, die Verträge, die damals unterschrieben wurden, weil die Provider abzüglich Vodafone gesagt haben, ja, aber wir wollen Gesetz. Ohne Gesetz machen wir hier nichts. Die Verträge, mit denen das Gesetz dann begründet wurde, weil wenn das Gesetz nicht käme, dann würden ja die Verträge aktiv sein. Ne? Siehe Dörrmann. Das ist ja dessen Argumentation bis heute noch. Die Verträge, die, wenn man sie sich mal aus der Nähe anguckt, rechtswidrig sind, wo, wenn man einen Provider dabei ertappt, dass er die umsetzt, man den glatt strafrechtlich gegens Knie pinkeln kann. Eine Datenmanipulation ist ein Straftatbestand. Und er datenmanipulierte offensichtlich DNS-Responses. Das hat er gefälligst nicht zu tun. Also von daher sollte mir irgendwo mal ein manipulierender DNS-Server über den Weg laufen. Da fühle ich mich aber hochmotiviert, dem Provider dann auch mal mit Schwung gegens Knie zu pissen. Warum wohl? Aber hey. Und dann gibt es auch noch was ganz was Putziges. Johannes Vogel, Vorsitzender der Jungen Liberalen und Bundestagskandidat, der hat in einem Interview mit der Münchner Abendzeitung formuliert, ich zitiere, die Abschaffung der Internetzensur etwa ist für mich Koalitionsbedingung. Wenn die Union mit uns eine Koalition bilden will, werden wir als Bedingung stellen, zentrale Freiheitseinschränkungen der letzten Jahre zurückzunehmen. Zitat Ende. Frage ich mich doch, wieso wir? Er will das. Seine Partei hier, da Spaß-Guido, will doch bloß an die Macht. Dem ist doch scheißegal, wie. Spaß-Guido unterschreibt alles. Und das ist halt Verhandlungsmasse. Er glaubt doch nicht ernsthaft dran, dass wenn er irgendwie was haben will, selbst wenn die Partei das generell haben will, dass sie das dann als Bedingung wirklich durchsetzen kann. So frei nach dem Motto, das kommt weg, auf absolut jeden Fall, das kann er knicken. Die Zensurpartei will ihre Internetzensur, die Zensurpartei wird keine Koalition eingehen, in der diese Internetzensur weg muss. Von daher, ja, dann gibt's keine Koalition mit euch. Gibt ja noch genügend andere Trottel, die nicht irgendwie ernsthaften Gewissen haben. Mal ganz davon abgesehen, dass ich auch nicht glaube, dass Spaß-Guido irgendwie länger als 2 Minuten Nein sagen kann. Der kippt doch um, pum. Kloing braucht vielleicht ein bisschen mehr Schubs als die Verräterpartei, aber hey, der kippt genauso um. Also was macht ihn eigentlich glauben, dass seine Meinung irgendwas zählt bei einer Koalitionsverhandlung? Ist mir noch völlig unklar. So, dann hätten wir da noch den Swift-Einblick. Die EU-Außenminister, die wollen, dass auch in Zukunft US-Schnüffler auf Banktransaktionsdaten zugreifen können. Und zwar nahezu unbegrenzt. Also die Geschichte mit Swift, die das ist irgendwie so ein Genossenschaftsdings, wo irgendwie diverse Banken Banktransaktionen halt drüber verwalten. Die haben halt ein Rechenzentrum in den USA und ein Rechenzentrum irgendwo hier in Europa. Und da ist vor einiger Zeit mal aufgefallen, dass übrigens mit dem Rechenzentrum in den USA, wo auch alle Daten rumliegen, US-Geheimdienste dann also alle Banktransaktionen, die da durchlaufen, beglotzen. So, das führte dann zu der Forderung, dass Swift doch gefälligst die Daten aus USA fernzuhalten habe, weil US-Ermittler hätten doch in Banktransaktionen nichts zu suchen. Schon gar nicht in nur innereuropäischen Banktransaktionen, weil was geht die das eigentlich an? So, jetzt haben also die EU-Außenminister unter Umgehung des EU-Parlamentes, also zu gut Deutsch des einzigen ein bisschen gewählten Gremiums in der EU, beschlossen, dass sie aber wollen, dass doch die US-Schnüffler auch in die Banktransaktionen reinglotzen dürfen, auch nachdem die Server da weg sind. Oder anders ausgedrückt, es geht doch gar nicht, dass die da nicht reinglotzen dürfen. Und übrigens, soweit ich das mitgekriegt habe, sind da auch innerhalb eines Landes Transaktionen noch drin. Gut, jetzt gibt's noch die lustige Forderung, ja, aber wenn wir euch die Einglotzrechte gewähren, dann wollen wir auch bei euch reinglotzen. Ja, putzig. Die US-Schnüffler haben gefälligst gar nicht reinzuglotzen und das Geschwafel von wegen, es ging um Terrorfahndung. Was denn für eine Terrorfahndung? Dann zeig doch mal, wo habt ihr denn mit Banktransaktionen auch nur einen einzigen Terroristen gefunden? Das würde ich dann schon mal sehen wollen. Wie, ihr habt keinen? Ja, schade aber auch. Ja, und wenn ihr dann sagt, ja, aber das könnt ihr nicht verraten, wegen, weil ist geheim, ja, dann geht doch weg. Ihr habt da nicht reinzuglotzen, Punkt, Ende der Diskussion. Ich weiß gar nicht, was man da mit denen noch verhandelt. Ne, aber EU-Außenminister, ja, Steinmeier, der tolle Kanzlerkandidat, die Kompetenzansammlung, ganz toll, der kann reden wie Schröder, das ist alles, was er an Kompetenz aufweisen kann. Er hat Kurnas nicht haben wollen, das kann er als Kompetenz sich zur Not auch noch verbuchen. Aha, ne? Also der hat keine Kompetenz, der Kerl. Aber hey, Projekt 18, sind sie auf dem besten Weg dahin, eigentlich heißt das Projekt ja Projekt 4,5. Aber 4,5 ist im Moment noch ein bisschen weit weg. Bleiben sie noch Kleinigkeit drüber. Ja, ach übrigens, mit 5 Jahren Speicherung soll der ganze Scheiß stattfinden. Und nur Datenschutz, das meint die EU oder meinen die EU-Außenminister nicht mal ansatzweise ernsthaft. Dann hat am Dienstag das Bundesverfassungsgericht ein Urteil veröffentlicht, was am 2. Juli ergangen ist, mit dem nämlich die Nutzung rechtwidrig erlangter Beweise zulässig erklärt wurde. Es ging darum, hat eine Hausdurchsuchung bei jemandem stattgefunden unter dem Vorwurf, der hätte doch irgendwie Urheberrechtsschutz gebrochen. Stellte sich hinterher raus, das mit dem Urheberrechtsschutz, das kannst du mal knicken. Die Hausdurchsuchung war übrigens rechtswidrig. Aber hey, jetzt hatte sie ja schon stattgefunden und bei der Gelegenheit hat man irgendwie Drogenequipment gefunden. Und entsprechend hat man ihm dann ein Verfahren wegen Drogenbesitzes oder Verkaufs oder was weiß ich nicht anhängen wollen. Und er war halt der Meinung, Moment. Diese Zufallsfunde bei einer rechtswidrigen Hausdurchsuchung hätten gar nicht verwertet werden dürfen, sagt das Bundesverfassungsgericht. Doch. Was wir brauchen, ist eigentlich eine Umkehrung der Genehmigungssituation. Im Moment ist es so, dass ein Richter, wenn er eine Hausdurchsuchung genehmigen will, nicht denken muss. Es müsste eigentlich genau umgekehrt sein, dass der Richter begründen müsste, warum eine Hausdurchsuchung genehmigt wird und nicht die Ablehnung der Hausdurchsuchung begründen müsste. Wird natürlich nicht passieren, aber das würde dafür sorgen, dass halt dann auch die Unverletzlichkeit der Wohnung nicht nur auf einem Papier stehen würde, sondern vielleicht auch mal wieder bestehen würde. Na? Dann habe ich nur mal so unter ferner Liefen, wenn es StudiVZ ein Datenschutzversprecher Versprechen gibt, fällt das doch unter Satire, oder? StudiVZ, Datenschutzversprechen. Ich finde den lustig. Da hat dann Heise am Dienstag darauf hingewiesen, es gibt übrigens eine kleine lustige Änderung in der EU. Da geht es um irgendwelche Mehrwertsteuerregelungen. Und über diese lustige Änderung der Mehrwertsteuerregelungen ist in der EU gerade eine Forderung unterwegs. Nur so unter ferner Liefen. Nummer 249 in irgendwie einem 23-seitigen Dokument. Das nämlich, Rechnungsdirektive schimpft sich das Ding, das nämlich unter anderem zuständige Behörden Online-Rechnungen von Bürgern und Firmen in anderen EU-Staaten lesen, runterladen und benutzen dürfen, wenn denn die Umsatzsteuer in dem Land fällig wird, was da lesen will. Widerstand gibt's putzigerweise nur vom Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss. Offizielles Argument für diese lustige Rechnungsdirektive ganz nebenbei auch noch Abbau von Bürokratie. Inwiefern baut das Bürokratie ab, wenn irgendwelche EU-Länder in Online-Rechnungen reinglotzen dürfen? Sehe ich irgendwie noch nicht. Eigentlich hat genau niemand in irgendwelche Online-Rechnungen reinzuglotzen. Gar nicht. Da würde ich dann doch irgendwie eine fundiertere Begründung erwarten als Abbau von Bürokratie. Hätte der Heise-Ticker da nicht drauf hingewiesen, wäre das Ding irgendwie noch eine Weile unter meinem Radar durchgeschlurft. So habe ich es jetzt auf dem Radar liegen. Obendrauf. Dann habe ich mir am Mittwoch beim Anhören von Holgi Blue Moon einfach nur mal notiert, da gab es eine Geschichte in Bergisch Gladbach, war es glaube ich, wo ein Eurojobber zum Plakatekleben gekauft werden. Und zwar Plakate, alle möglichen Plakate, irgendwelche Stadtplakate und was nicht alles noch schönes Plakate. Und wenn man dann schon dabei ist, übrigens auch Wahlwerbungsplakate für FDP und CZU. Da werden 1-Euro-Jobber für Wahlwerbeplakate missbraucht? Sagt mal, geht's euch irgendwie zu gut? Habt ihr irgendwie zu viel Geld oder zu wenig oder was weiß ich? Hat euch irgendwer mit Schwung ins Hirn geschissen? Was soll der Scheiß? Und dann von gestern, das Bundesverfassungsgericht hat das Parlament nochmal gestärkt. Das BVFG hält offensichtlich verdammt viel vom Bundestag. Ne? Nicht nur, dass die Lissabon-Regelung abgesägt haben und gesagt haben, das muss das Parlament mehr mitbestimmen. Nicht nur, dass sie die Untersuchungsausschuss-Aussageverweigerungsgeschichten gekippt haben. Nein, jetzt gibt's noch eine Regelung. Bei einer kleinen Anfrage, da hat die Regierung sich gefälligst nicht darauf zu berufen, dass es geheim sei, ob Abgeordnete abgeschnorchelt werden, sondern das hat die Regierung gefälligst rauszurücken. Fragt sich der geneigte Zugucker, wieso wird das eigentlich überhaupt als Geheimnis behandelt, ob Abgeordnete überwacht werden? Abgeordnete haben nicht überwacht zu werden. Das hat nicht stattzufinden. Gar nicht. Überhaupt nicht. Wer gewählter Abgeordneter ist einer nicht verbotenen Partei, der hat gefälligst auch gewisse Schutzrechte zu genießen. Ganz offensichtlich gilt das nicht. Übrigens, wenn der Schutzrechte genießt, hat er natürlich auch dann gewisse Auskunftspflichten. Ist nicht so, dass sie Rechte alleine gibt. Also Frau Zensosula, her mit den Fahrtenbüchern. Ja, ich weiß, die ist nicht Abgeordnete. Noch nicht, sie will's aber werden. Na, also, kleine Anfragen über die Geheimdienstüberwachung von Abgeordneten, die dürfen einfach nicht so einfach als geheim abgebügelt werden, weil die Abgeordneten im parlamentarischen Kontrollgremium, die ja dann Informationen über die Geheimdienstüberwachung kriegen dürfen, die haben ja Schweigepflicht. Die dürfen da also nicht drüber reden. Ne, ist ja ganz logisch, weil ist ja geheim. Ne, oder anders ausgedrückt, da werden Abgeordnete überwacht, aber keiner darf es wissen. Ne, weil die, die es wissen dürfen, die dürfen nicht drüber reden. Wo führt das eigentlich hin? Das führt dann so in ganz dunkle historische Ecken. Da will ich gar nicht erst hindenken, weil da will ich nicht hin. Na, das hatten wir schon mal, das Thema. Das letzte Mal, dass wir das Thema hatten, war allerdings nicht so richtig erfolgreich hinterher. Von daher, da will ich gar nicht hin. Das hat gefälligst nicht stattzufinden, Punkt. Aber hey. Also weder darf die Regierung Anfragen als geheim deklarieren, noch darf die Regierung einfach so Abgeordnete beschnorcheln. Sagt das Bundesverfassungsgericht. Wird sich wieder keiner dran halten, aber hey, sie haben es zumindest mal gesagt. So, und dann kommen wir in die Musikecke. In der Musikecke steckt immer noch Anemo, diesmal mit dem dritten Titel aus dem Album Slow Burn. Der ist noch gar nicht so lange her, dass ich den zuletzt gespielt habe, weil der trägt nämlich den Namen Who Will You Really Become. Stammt aus dem Album Slow Burn, ist 4 Minuten 2 lang und entstammte ursprünglich mal dem Podsafe Music Network, was ja jetzt nicht mehr Podsafe Music Network heißt. Aber ja. Und danach habe ich dann... Hund, was guckst du so? Danach habe ich dann etwas deponiert, was letzte Woche auch zu hören war in meinem 16-Minuten-Outro, nämlich den einen inhaltlichen Versprecher, den Professor Randy Pausch gemacht hat in seinen Vorträgen, oder den einen, der mir zumindest aufgefallen ist, nämlich Wall on a Clock, der eine Versprecher. Den kriegt ihr dann auf die Ohren und ich sag dann danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich auf die Ohren zu bekommen. Und sag viel Spaß mit Anemo und Who Will You Really Become und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Blaming you for it all, catered to and so spoiled, indulging the moment for once. Bathe you in the spotlight as you stand hypnotized. It bleaches out your pain and regret. Breathing easy and slow, build you up to let go. They tell you that you are the one. As you turn your step back, they have the words. See the light come loose inside of your heart. Running with sticky mind. Strike and love. Go jump on a ball on and on. You're blind to a time when you found what's the plan. When you ran with the charm, then you lit the day. With your infectious smile, picking up all the ball the while. Jump into the water, make a change, move the border. Lift up your face to the sun. You surrender your last stop and think of the cost. Who will you be?
found is that people don't like it when you look at your watch while you're talking with them. So what I do is I put a wall on the clock right behind them so it's just off axis from their eyes, and I can just kind of glance over a little bit when I need to see what time it is.